Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem nächsten Sommerpausen-Special hier bei Starting Grid. Und heute habe ich einen Gast bei mir zugeschaltet per Telefon. Den habt ihr schon einige Male hier bei uns gehört und ich freue mich, dass er wirklich regelmäßig auch mal reinschaut, wenn es die Zeit zulässt. Ich begrüße ganz herzlich den Formel 1 Kommentator von Sky. Ich begrüße Sascha Roos. Hallo Sascha.
Hallo.
Wir haben das letzte Mal gesprochen von dem Russland Grand Prix, ist eine Menge passiert seitdem. Man muss einfach erstmal ganz generell sagen, die erste Halbzeit der Formel 1 und ja, ich weiß, das Ungarnrennen ist quasi schon der Start der zweiten Halbzeit gewesen, aber ich sage jetzt einfach immer, das ist die erste Halbzeit der Formel 1 Saison 2017, die hat richtig Bock gemacht, ne?
Ja, es war bestimmt die beste erste Halbzeit in Anführungszeichen. Wenn man das bei Motorsport sagen darf, die wir seit Jahren hatten. Also mit so viel abwechslungsreichen Rennen, mit so viel harten und auch fairen Zweikämpfen, mit so viel spannenden Geschichten auch abseits der Rennstrecke. Ich kann mich nicht daran erinnern in den letzten Jahren, dass das auf einem ähnlichen guten Niveau war, wie wir das jetzt 2017 hatten. Und ja, ich hoffe, dass das so weitergeht.
Rein technisch gesehen, wir hatten ja zu Beginn der Saison darüber gesprochen, wie gefallen uns die neuen Autos, da waren dann aber erst 3 Rennen passé und jetzt haben wir schon einige Rennen mehr auf dem Buckel. Etwas, was uns immer auffällt hier bei Starting Grid ist, dass gerade so diese Einflüsse von DRS, von dem ganzen Technischen, gar nicht mal so groß ist. Ja, man kann mit DRS ranfahren. Aber ich finde ganz persönlich, und ich weiß nicht, ob das auch dein Eindruck ist, der Fahrer ist in diesen neuen Autos viel mehr gefragt. Es sind wesentlich weniger Überholmanöver insgesamt, aber dafür qualitativ hochwertigere Überholmanöver, was natürlich für ein unterhaltsameres Produkt sorgt, ne?
Ja, man müsste jetzt das mal rauskramen, was wir da gesagt haben nach diesen 3 Rennen am Anfang. Aber ich glaube, es ging in die gleiche Richtung, dass wir gesagt haben, der Fahrer steht mehr im Mittelpunkt, weil die Autos schwerer zu fahren sind im Grenzbereich. Also dass man meint, man hat Grip und auf einmal rutscht das Auto dann doch. Also dieser kleine Rand ist wesentlich enger und knapper, als das in den Jahren zuvor war, als die ballern konnten und ballern. Und naja gut, sie haben dann gemerkt, jetzt habe ich keinen Grip mehr, jetzt bin ich dann ein bisschen vorsichtiger. Es schlägt anscheinend extrem an und einen dann auf einmal, wenn das Gripniveau nachlässt. Und das können halt nur die Besten, ne? Das ist halt so. Und auch gerade Überholmanöver, du hast es gesagt, außerhalb der DRS-Zonen gab es auch jetzt schon ein paar, mehr als wir das in der Vergangenheit hatten. Es wirkt so, auch wenn man sich mit den Fahrern unterhält, dass diese neuen Autos mit dem höheren Downforce und mit mehr Anpressdruck ja wesentlich mehr Spaß auch machen den Fahrern. Also die nach wie vor, also auch so Fahrer wie Lewis Hamilton, der ja ehrlich ist, also gerade was das anbelangt, sagt, das macht Spaß, das ist richtig lustig. Und auch Sebastian Vettel, der ja die vorhergehenden Autos immer kritisiert hat, ist auch einer, der den Glanz in den Augen hat. Klar, natürlich auch, weil es gut läuft bei ihm. Das ist bei ihm ja auch immer relativ leicht am Gesicht ablesbar. Aber auch der sagt, das ist großer Spaß, mit den Autos zu fahren.
Drumherum um die Strecke passiert auch viel. Liberty Media tut eine Menge. Wir hatten jetzt vor kurzem Alex Christan bei uns zu Gast, den F1-Parodisten, der unter anderem ja auch Niki Lauda hervorragend parodiert, würde ich sagen. Und der sagte...
Besser als das Original fast, ne?
Ja, und am Telefon, sage ich dir, am Telefon hätte ich es wahrscheinlich gar nicht erkannt. Hätte er nicht vorher gesagt, er ist Alex Christan. Aber er sagte, die Formel 1 muss noch näher an den Fan ran. Du bist immer live dabei, du siehst das auch und es werden ja auch immer viele Bilder gezeigt von den Fanfesten, von den Sachen, die Formel 1 Organisatoren da versuchen zu machen. Wie weit ist man da in deinen Augen?
Ah, es ist, glaube ich, schon ziemlich weit. Also dafür, dass wir jetzt 10 Rennen hatten und sie 10 Rennen nur Zeit hatten, irgendwas zu verändern. Die ersten 2-3 Rennen hat sich nicht viel getan, das war klar. Die mussten natürlich erstmal schauen, was geht überhaupt, was ist technisch möglich, was kann man überhaupt in der Kürze der Zeit umsetzen. Aber wenn ich jetzt an Budapest zum Beispiel denke, da habe ich einen ganz guten Blick, weil das Fandorf direkt hinter unserer Kommentatorenkabine ist. Und ich kann das ja wirklich gut vergleichen in den letzten Jahren, wie viel A da los war und B, was da an Möglichkeiten war für die Fans. Und dann hat sich das war Wahnsinn dieses Jahr. So viele Buden, so viele Möglichkeiten. Da gab es, klar, das ist jetzt nichts Großartiges, aber da gab es Trampolin, auf dem man hüpfen konnte und sich dabei filmen und fotografieren konnte. Da sagt jetzt vielleicht der ein oder andere, ja, game, aber trotzdem standen da ganz viele an, ja. Oder man konnte sich vor so einem Greenscreen fotografieren lassen und bekam dann ein Foto eingescannt, wie man oben auf dem Siegerpodium steht. Ist jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen eher langweilig, aber trotzdem standen ganz viele an und fanden es total toll. Oder es gab so eine Art, ja, Carrera-Bahn, also so eine, ja, ferngesteuerte, so wie nennt man die Dinger, ferngesteuerte Autos?
Ja.
Ich habe besondere Namen, auf jeden Fall, ja, also mit so großen Autos, die du fernsteuern konntest. Also die waren, keine Ahnung, 20, 30 Zentimeter lang, also jetzt nicht so mini. Und da gab es einen Kurs, den die da abfahren konnten. Und da wurde immer am Ende des Tages der Beste gekürt mit der besten Zeit. Da war eine Megaschlange. Also nur so Kleinigkeiten, das gab es früher nicht. Da hätte man natürlich locker auch mal drauf kommen die letzten Jahre. Das ist jetzt keine Bombenidee, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang, dass sich da was tut. Und es eben nicht nur Merchandising-Stände gab, wie es in der letzten Zeit eigentlich immer der Fall war. Da hatten halt die drei großen Teams hatten ihre Stände, dann gab es noch einen alten Senna-Stand und McLaren hatte auch noch einen.
Und ein Mischmasch.
War's. Und mehr,
vielleicht.
Und genau, so ein Mischmasch-Stand, richtig. Ja, ja, genau, wo es dann auch dann vielleicht mal eine Sauberkappe gab.
Ja.
Aber prinzipiell war es das. Ja, mehr war ja eigentlich nichts. Also ist zumindest mir nie mehr aufgefallen als das.
Nee, stimmt.
Und jetzt ist da halt wesentlich mehr, ja, wesentlich mehr. Dadurch, dass sie jetzt auch die Heineken-Brauerei mit dazu gewonnen haben, gibt es dann da auch ein Heineken Biergarten mehr oder weniger, der da ist. Ja, klar muss man das kaufen, das ist ja logisch, aber zumindest wird deutlich mehr gemacht und deutlich mehr versucht, die Fans da zu halten und es gut zu machen. Was auch auffällt, ist ja im Übrigen, dass ja sehr viel auf Kinder und Familien geachtet wird. Das war ja vorher komplett egal. Also auch da gibt es eine Art Kinderland und so. Also es ist deutlich angezogen und das ist mit Sicherheit noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es wird viel, viel mehr noch kommen.
Letztes Jahr haben die Fahrer eine große Aktion gestartet, wollten sich näher zu den Fans hin positionieren. Es sollte mehr getan werden. Wie siehst du das diese Saison so von den Fahrern her? Tun die genug für die Fans?
Ich glaube schon. Also die haben ja zum einen ganz viele Autogrammstunden. Das ist organisiert meistens vom Promoter, also vom Streckenveranstalter oder vom Rennveranstalter an dem Wochenende. Und natürlich auch von der FIA oder von der FIA sage ich schon, von Liberty. Die Fahrer an sich haben einen relativ eng gestrickten Kalender am Wochenende. Also da ist es relativ schwer für die parallel noch irgendwas anderes zu machen. Klar, da hast du dann mal Lewis Hamilton, der dann Special Guests einlädt. Ja, dann hast du mal vielleicht was von Mercedes, die dann parallel noch irgendwas machen. Aber jetzt, dass die Fahrer persönlich in der Zeit an der Rennstrecke irgendwas machen, aus Eigeninitiative heraus, das ist relativ schwer. Also da muss man sich auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich hatte mal Gelegenheit, bei Nico Rosberg letztes Jahr auf seine Schedule zu gucken, auf seinen Zeitplan, auf seinen Stundenplan, den er da hat, wenn er an der Strecke ist. Also der ist von früh 8 bis 20 Uhr eigentlich in Komplettbeschlag. Um ganz ehrlich zu sein. Der hat hier mal ein Interview, da mal ein Interview mit Fernsehanstalten, dann Fahrerbriefing, dann sind natürlich die Sessions zwischendrin, dann natürlich noch Anwendungen beim Physio. Also es ist jetzt nicht so, dass der sich gelangweilt hat in den 4 Tagen.
Wir haben auch für die ein bisschen mehr Geld haben in diesem Jahr, die Möglichkeit, F1 Experiences zu erwerben. Ja, das ist so was ganz Besonderes. Ich habe mich da mal aus Jux und Dollerei eingetragen. Also es sind schon Preise, die happig sind, aber man bekommt auch eine Menge. Unter anderem kann man, wenn man ein gewisses Paket bucht, auch in einem Zweisitzer mitfahren. Das hast du beim letzten Rennen, glaube ich, gemacht. Und die das nicht mitbekommen haben. Marc ist das Ding gefahren und also Marc Surer und du hast hinten drin gesessen. Erzähl doch mal, wie ist das, in so einem Zweisitzer mitzufahren?
Also zum einen muss ich sagen, wir haben natürlich nichts dafür gezahlt.
Ja, das sagen wir jetzt gar nicht so sehr.
Nein. Weil das sind wirklich horrende Summen, muss man schon sagen. Aber ich bin froh, dass wir das machen durften, dass das in unserem Agreement war mit der Formel 1, dass wir das machen durften. Ja, es ist Wahnsinn. Also ich glaube, ich habe 300 Mal unglaublich gesagt. Das war mir am Schluss etwas peinlich, als ich dann den Zusammenschnitt gesehen habe. Aber ich war wirklich so vollgepumpt mit Adrenalin, dass ich nicht mehr so ganz Herr meiner Sinne war, weil ich das so gesagt habe danach. Nein, das ist Wahnsinn. Also du sitzt in dem Auto drin und gerade ausfahren, wer schon mal auf der Autobahn schneller als 200 gefahren ist, der denkt sich, naja gut, der Groß ist kein großer Unterschied. Ist so. Also gerade ausfahren finde ich jetzt nicht so mega. Aber was Wahnsinn ist, ist das Bremsen. Die Bremsen sind unglaublich. Das muss man sich so vorstellen, wie wenn wir mit, keine Ahnung, 250, 260 eine Vollbremsung machen würden auf der Autobahn, aber komplett voll. Und dann würde man, glaube ich, immer noch einen Bremsweg haben von 100 Metern wahrscheinlich, ich weiß nicht.
Mindestens.
Mit einem Formel-1-Auto greift die Bremse sofort, es bleibt kein Rad stehen, wenn es derjenige kann, der am Lenkrad sitzt, und das kann ja der Marc, und die Kraft, die da auf einen wirkt, ist unglaublich, um es nochmal zu sagen. Und das Gleiche ist, was passiert nach dem Scheitelpunkt mit dem Auto. Wenn du glaubst, ja, der steigt jetzt drauf, kriegst du mit, und normalerweise kann der die Kurve nicht so fahren in den Winkeln, wie sie die Kurve vorgibt, aber er kann, weil eben Grip da ist, weil das Auto einfach klebt auf der Strecke, und das ist auch unglaublich. Wenn nach dem Scheitelpunkt die Beschleunigung einsetzt und das Auto sich festkrallt in der Kurve und diese Kraft auf den Asphalt bringt und du eigentlich glaubst, jetzt drehst dich, weil dir das Heck ausbricht, aber eben nicht, weil der Grip eben da ist. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte, das ist das, was die Fahrer halt jetzt total gut spüren können und voll ans Limit gehen können mit diesen neuen Autos, mit diesen mehr Downforce. Also das war für mich halt auch wichtig als Kommentator oder jemand, der mit der Formel 1 sich beruflich befasst, das zu verstehen. Und da verstehst du es. Damit verstehst du es halt komplett. Du verstehst es komplett, warum und wieso das so funktioniert. Und das war für mich auch extrem. Und jetzt drin zu sitzen und die G-Kräfte zu spüren ebenso. Was allerdings nicht so extrem war, das lag aber an der Strecke, war jetzt die Problematik mit dem Hals, mit den Fliehkräften. Das war jetzt nicht so schlimm, weil Budapest ist nach Monaco wahrscheinlich die sparsamste Strecke, was jetzt G-Kräfte anbelangt. Was allerdings auch krass war, ist, da angeschnallt zu werden in dem Sitz. Mir war klar, dass die da fest drin sitzen, aber wie du da angeschnallt bist, das ist unglaublich.
Du wirst maximal angeklebt wahrscheinlich.
Eingezogen. Ja, also, ja, es ist, ich war in meinem Leben noch nie so fest irgendwo. Du kannst dich nicht rühren. Die Schultern werden nach unten gedrückt, du spürst den Gurt auf den Schulterblättern oder auf dem Schlüsselbein. Du spürst es vorne im Brustkorb. Du bist richtig reingepresst in den Sitz. Das Einzige, was eben wirklich frei schwingt, das sind deine Arme, wenn du das möchtest, solltest du aber nicht tun, und natürlich der Nacken, also der Hals. Alles andere ist, du kannst dich nicht bewegen. Das ist irre. Also wenn jetzt jemand irgendwie klaustrophobische Veranlagungen hat, also Platzangst hat, für den ist es nichts, muss man auch sagen.
Ja, wahrscheinlich auch, wer zu groß ist. Also ich würde wahrscheinlich gar nicht da reinpassen in das Teil. Ich glaube, ich dürfte das auch gar nicht. Also ich würde einmal reinpassen, nicht mehr rauskommen. Das wäre die große Gefahr.
Na, da waren schon auch welche dabei, die jetzt ein bisschen größer sind als ich jetzt zum Beispiel. Also ich bin jetzt 82, da sind schon auch welche gefahren, die deutlich größer waren.
Okay.
Und auch schwerer. Also das auch. Also zum Beispiel Scholt Baumgartner ist einer der Stammpiloten dieses, was nennen Ex-Minardi.
Ja.
Das ist
die Älteren werden auch, sich erinnern.
Nein, das ist spannend. Paul Stobart ist ja der Typ, der ja früher der Minardi-Boss war. Ja. Und der hat diese ganzen Autos, dem gehören die. Der setzt die ein, der ist auch da mit seiner alten Crew.
Cool.
Da sind auch zwei richtige Trucks, also wie so ein Ingenieurs-Briefing-Raum, in dem du auch gebrieft wirst und in dem dann auch die ganzen Rennanzüge und alles hängt und so. Dann gibt's auch so eine Hospitality im hinteren Bereich. Also du kommst dir wirklich vor wie ein echter Rennfahrer. Du kommst da rein und dann wirst du gebrieft von irgendeinem Typen. Also das ist dann dein Ingenieur, der dir sagt, was du zu tun hast und was du bitte zu lassen hast, vor allem. Und dann werden die Autos auch direkt von Mechanikern immer auseinandergebaut, aufgebaut, also komplett so wie beim echten Team. Und ja, dann sitzt du da drin und los geht's. Und Scholt Baumgartner, wie gesagt, ist einer der Stammpiloten, und Patrick Friesacher auch, der fuhr damals auch für Minardi.
Ja.
Der hat also seine alten Fahrer ausgetragen, und die sind froh, dass sie dran schaffen und Beschäftigung. Und Scholt Baumgartner hat, sag ich mal, so um den Nabel rum ganz schön zugelegt. Also es ist gut gehen. Der sitzt da drin und ein Wunder, dass er da reinpasst. Aber der sitzt da und fährt gut. Und ich bin dem Marc natürlich auch dankbar. Der ist jetzt nicht komplett ans Limit gegangen. Ne? Muss man auch sagen, für den Marc war das auch eine tolle Geschichte. er ist ja auch schon länger nicht mehr in einem Formel-1-Auto gesessen, so direkt, um auf einer Strecke zu fahren. Ich meine, so Showruns hat er schon mal gemacht, aber jetzt mal so ein bisschen schneller, das jetzt auch ein bisschen länger her. Und für ihn war das auch eine tolle Geschichte. Und der geht natürlich nicht so ans Limit, wie das jetzt die Piloten machen, die das ständig machen, ja, die dauernd fahren, wie jetzt eben der Patrick Friesacher und der Scholt Baumgartner. Die fahren da natürlich schon ein bisschen zügiger, in Anführungszeichen, um den Kurs. Aber für mich hat es gereicht und für Marc auch. Und die Eindrücke waren ja das Entscheidende, die ich gewinnen konnte. Und die habe ich gewonnen. Und das ist für mich ein unvergessliches Erlebnis gewesen. Und wer genügend Kleingeld hat, also wir können ja jetzt offen reden. Ja. Soweit ich jetzt weiß, an dem Donnerstag, an dem ich fuhr, rufen sie, glaube ich, 12.000 oder 15.000 Euro auf für so eine Fahrt. Das sind zwei Runden, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, wenn ihr mal schauen wollt, f1experiences.com, so heißt die Seite, wo ihr das buchen könnt. Ihr könnt natürlich auch diese Pakete buchen, wo ihr quasi das ja alles bekommt. Und ich mache das jetzt einfach mal aus Spaß für Belgien. Ja, also wenn ihr wollt, das ist das Paket Ultimate Legend. Ja, da habt ihr eine Menge drin. Das ist 3 Tage volles Programm. Ihr bekommt eine Paddock-Party mit Max Verstappen. Also da könnt ihr jetzt noch Karten für bekommen. Ihr bekommt ein Podium-Ceremony-Access. Also das ist wahrscheinlich dann so ein kleiner Raum neben den Siegertreppchen. Und ich sehe gerade, es ist ausverkauft. Gut, aber das wäre wahrscheinlich sehr teuer gewesen. Also schaut da mal rein, wenn ihr da Bock drauf habt oder irgendjemandem ein Geschenk machen wollt, der Formel-1-Fan ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Kommen wir mal zum Sportlichen,
ja, Sascha. Ja, muss man sich, wenn man mit dem Zweisitzer fahren muss, muss man sich auch genau gucken, welche Strecke man sich auswählt. Ja. Bei Belgien zum Beispiel im Zweisitzer, da bin ich ganz froh, dass ich in Budapest gefahren bin. Weil Belgien im Zweisitzer stelle ich mir mit Eau Rouge dadurch. Ist mit Sicherheit ein Nervenkitzel, aber ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, um ehrlich zu sein.
Kleine Anekdote an dieser Stelle, ich komme ja aus der Ecke von Spa, gebürtig, also ich bin in der Nähe von Spa geboren und damals, in den 90er Jahren, erinnere ich mich noch ganz gut dran, da konnte man noch als Privatperson auf der Strecke fahren, bis Bernie Ecclestone die Strecke irgendwann gekauft hat und das nicht mehr möglich war. Und bin ich mit meinem Papa damals über Spa-Francorchamps gefahren, es war dann aber kein Formel-1-Auto natürlich, sondern ein ganz normaler Wagen, aber erinnere mich an Eau Rouge und mein Vater, der freudestrahlend da mit mir hochgefahren ist. Ja, also das ist, diese Strecke macht schon Spaß. Schade, dass es ja, für uns alle nicht mehr so möglich ist, aber das ist nach wie vor und das ist ja das nächste Rennen und ich freue mich auch da wieder vor Ort sein zu können auf der Zuschauertribüne. Es ist für mich nach wie vor eine der geilsten Strecken im Formel-1-Kalender, um es so zu sagen.
So ist es.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Kommen wir zum Sportlichen, Sascha. Die Formel-1-Saison ist spannend. Ja, gerade im Kampf um die Weltmeisterschaft haben wir mit Sebastian Vettel und Lewis Hamilton zwei, die sich ordentlich gegeben haben auch schon innerhalb dieser Saison. Baku ist da das große Stichwort. Um da nochmal zurückzuschauen, war das so dieser Moment, wo dieser Zweikampf zwischen Vettel und Hamilton für dich auch vollends ausgebrochen ist?
Ja. Also ich meine, wir haben es ja, glaube ich, damals, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, schon thematisiert. Das wird nicht immer so friedlich miteinander abgehen. Dass es in Baku schon explodiert, war mir jetzt nicht so bewusst oder hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, es dauert ein bisschen länger, weil, sind wir ehrlich, die WM ist ja noch lange nicht entschieden. Das ist ja noch ein langer Weg, bis es dann Ende November darum geht, wer Weltmeister wird. Aber das war schon ein klarer Fingerzeig, in welche Richtung das gehen wird. Und das wird auch nicht der letzte Vorfall gewesen sein in Baku, weil je enger das wird, je knapper es wird, je näher die Entscheidung rückt und das letzte Rennen und je weniger Rennen die Fahrer auch zur Verfügung haben, umso beinharter werden sie auch kämpfen und fighten für ihren Erfolg. Und so wie man das jetzt momentan auch so sagen kann, wird es immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen bleiben bis zum Ende. Und es hängt halt immer davon ab, ja, welche Strecke es ist. Silverstone war eine klare Mercedes-Strecke. Jetzt Budapest war Ferrari deutlich besser als Mercedes und hätten die Red Bulls nicht die Probleme gehabt und sich selbst eliminiert in der zweiten Kurve von Budapest, dann bin ich mir gar nicht so sicher, ob überhaupt ein Mercedes-Fahrer auf dem Podium gestanden wäre. Also Das wird in dieser Saison noch weiter so gehen, weil Red Bull wird stärker werden. Die werden dann auch immer mal so dazwischen gehen und ein paar Punkte wegnehmen, dem einen oder anderen. Und das heißt auch, dass dann natürlich die Aggressivität auf der Strecke zunehmen wird, weil ganz klar für beide, für Hamilton und auch für Vettel gilt nur eins, sie wollen Weltmeister werden und das mit Sicherheit um jeden Preis.
Findest du es eigentlich auch interessant, wie sich so ein bisschen die Rollen der beiden getauscht haben, vor allem die von Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, der seit diesem Vorfall von Baku eigentlich wie ein Engel durchs Fahrerlager geht und versucht, die gute Message zu verbreiten und auch seinen Teamkollegen Valtteri Bottas den Platz zurückgegeben hat in Ungarn, den er eigentlich auch schon vorher hatte, aber dann wegen Teamorder abgeben musste. Lewis konnte nicht ranfahren, deswegen hat er ihn vorbeigelassen. Hätte er mit Nico Rosberg wahrscheinlich nie gemacht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ist gerade so diese Rolle, die Lewis Hamilton annimmt, überrascht dich das?
Lewis Hamilton ist super clever. Also auch wenn er vielleicht für den einen oder anderen, der ihn nicht so mag, oft so rüberkommt, als wäre er ziemlich einfach gestrickt. Das ist er auf gar keinen Fall. Der ist sehr clever, der weiß genau, was er zu tun hat und er weiß auch, dass er Valtteri Bottas noch brauchen wird im Laufe dieser Saison. Deswegen auch ein Grund, warum er ihm den Platz zurückgegeben hat. Dadurch, dass es so eng ist, wird jeder Punkt, den Bottas Vettel wegnimmt in irgendeinem Rennen, ein wichtiger Punkt sein für Lewis Hamilton im Kampf um die WM. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, das waren jetzt 3 Punkte, die er da hergegeben hat. Aber ich glaube, das wird sich auszahlen am Ende der Saison. So rechnet er. Und was will ein Hamilton mit einem mürrischen Bottas jetzt dann im Laufe der Saison oder vielleicht auch einem mürrischen Team? Das war super clever, das so zu machen. Natürlich auch sehr, sehr fair. Auch das ist klar. Aber das funktioniert natürlich auch nur mit Kalkül. Also der weiß natürlich auch, warum er das macht. Das ist jetzt nicht nur, ach, ich bin jetzt der brave Lewis Hamilton und ich gebe, weil ich so fair bin, den Platz wieder zurück. Das hat schon auch eine gewisse Berechnung, ja, weil er weiß, er braucht den noch. Gerade bei so einer engen WM. Wenn es eine klare Nummer ist, dann ist es was anderes, aber dadurch, dass Bottas da vorne ja auch noch mit reinfahren kann, dadurch, dass du die Red Bulls noch hast, die da mit dabei sind, du hast ja 6 Autos, die hoffen wir mal dann im Laufe der Saison jetzt noch in der Lage sind, ein Rennen zu gewinnen. Also wann hat man denn sowas schon mal? Das ist ja schon ewig her, 2010, ne, würde ich jetzt mal sagen, ja. War das letzte Mal, dass wir das so eng hatten mit mehreren Herstellern oder mit mehreren Teams, die auf dem gleichen Niveau sind, je nachdem wie die Strecke ist. Und genau deswegen macht das Lewis Hamilton auch. Also in keiner Weise ist er ein Rambo, das darf man überhaupt nicht sagen, also auch nicht in der Vergangenheit. Er ist halt einer, der ein Ziel ganz klar verfolgt und er ist einer der besten Fahrer im Feld. Und er nutzt das natürlich jetzt auch aus, dass er mit Valtteri Bottas einen an seiner Seite hat, der sich bis jetzt ja auch komplett ihm unterordnet. Das kommt ja auch noch dazu. Die Ansprüche von Valtteri Bottas sind, klar sagt er, ich kann Weltmeister werden, muss er ja auch bei dem Abstand, den er hat. Aber wenn es hart auf hart kommt, wird Bottas komplett, genauso wie das Kimi Räikkönen macht, für Vettel fahren, würde es dann Bottas für Hamilton machen.
Kommen wir nochmal ganz kurz zu Sebastian Vettel. Wir werden oft dafür kritisiert, dass wir sehr hart mit Sebastian Vettel ins Gericht gehen. Und gerade nach dieser Baku-Geschichte war es halt so, dass der Fehler da ganz klar bei Sebastian Vettel auch lag und er damit umgehen musste. Und Sebastian Vettel ja auch keiner ist, der mit seinem Mundwerk und mit seiner Art und Weise nicht auch dafür sorgt, dass man manchmal kritisch mit ihm umgeht. An dich die Frage, kommt Sebastian Vettel oftmals zu schlecht weg? Geht man zu hart mit ihm um?
Ja, ich habe ihn ja auch, oder wir haben ihn ja auch kritisiert bei dem Vorfall, also relativ schnell, glaube ich, bei dem Vorfall in Baku. Ich glaube, dass das Problem von Sebastian Vettel ist Michael Schumacher in dem Fall, der in der Gunst der Fans einen unfassbaren Stellenwert hatte und immer noch hat. Und wenn man sich mal den Michael Schumacher anschaut, was der in seiner Karriere teilweise an Situationen hatte, wo man auch sagen muss, das war jetzt aber nicht unbedingt so, wie man das vielleicht seinem Kind beibringen würde. So ist es bei Sebastian Vettel ja sehr ähnlich. Also muss man ja klar sagen, bloß der Unterschied ist, dass bei einem Michael Schumacher das Ganze nicht so hochgehängt wurde, wie das bei Sebastian Vettel wird. Das ist sein Problem so ein bisschen, dass er diesen Mythos immer noch so ein bisschen hinterherhinkt und immer mit ihm verglichen wird und er deswegen vielleicht auch härter angepackt wird in der Beurteilung. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Fakt ist jedenfalls, dass die Kritik, die er dann mal bekommt, mit Sicherheit auch in gewisser Weise berechtigt ist, weil er halt auch jemand ist, der dann auch immer wieder mal Anlass dazu gibt. Das sind Funksprüche, bei denen er vielleicht dann ein bisschen jammert, ja, die dann der eine oder andere nicht mehr hören kann.
Ein bisschen.
Er hat vielleicht auch das Pech, er hat vielleicht auch das Pech, dass er halt sehr gläsern ist in dem, was er tut. Das war in vergangenen Jahren halt nicht der Fall oder früher. Also da wurde ja nicht jeder Funkspruch übertragen. Also ich möchte nicht wissen, was in den 80er Jahren da teilweise geschimpft wurde in den Helm. Wenn dort ein Mikro gewesen wäre, würde man vielleicht auch anders über den ein oder anderen Legendenfahrer denken. Ja, also weißt du nicht, keine Ahnung, was Senna in seinen Helm reingebrüllt hat, ja, wenn irgendwas war. Weißt du nicht. Insofern ist das auch ein Problem der heutigen Generation und natürlich auch, ja, dadurch, dass man weiß, es gibt Fahrer, die am Funk halt ja, unterhaltsam sind. Grosjean zum Beispiel, ja, und da gehört ein Vettel natürlich auch dazu. Das ist ganz klar. Und dann werden halt auch solche Funksprüche, die vielleicht eher langweilig sind, ja, dann auf einmal spannend und werden auch deswegen gesendet.
Grosjean ist auch so eine, die ich nicht mehr hören kann am Funk, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber das ist, es ist ja so. Also keine Ahnung, man weiß es ja nicht. Was hätte ein Mendel vielleicht gebrüllt früher? Oder wie hätte der geklungen am Mikro? Deswegen ist es ein bisschen unfair, wenn man das dann auch, wenn man sagt, ja, die Fahrer der Generation waren anders. Ja, wahrscheinlich nicht. Also
wahrscheinlich schlimmer. Sind
alle, ne? Gleich.
Weil ja, jetzt ja, achten sie also, ja schon mehr drauf.
Eben, sie sind ja alle, im Prinzip sind sie alle gleich, da hat sich ja nichts verändert. An der DNA eines erfolgreichen Motorsportlers hat sich ja nichts geändert. Die sind so und waren so und sind immer so. Und sie werden immer Egoisten sein und sie werden immer in gewisser Weise auch Menschen sein, die vielleicht auch rücksichtslos sind. Sonst wirst du nicht so erfolgreich. Also ich glaube, dass das da auch miteinander zusammenhängt. Ich weiß nicht genau, wer es war. Irgendjemand hat es mal gesagt, nette Menschen werden nicht Weltmeister. Es ist so. Ich glaube, dass es so ist.
Ja. In der Tat. Und Michael Schumacher, ich meine, vielleicht ist auch der Vorteil gewesen, man stelle sich mal vor, es hätte Social Media und so bei Michael Schumacher schon gegeben. Also ich glaube, dann wäre da das Echo auch ein bisschen anders gewesen. Was machen wir mit Kimi Räikkönen? 2018 noch im Ferrari? Glaubst du dran?
Ja. Also die Gerüchte sind ziemlich eindeutig. Angeblich ist der Vertrag schon unterschrieben. Es soll in Monza verkündet werden, so wie immer, ja, wenn sie was zu feiern haben, die Italiener, dann machen sie das da beim Heimrennen. Angeblich wohl beide Verträge, also der von Sebastian Vettel und auch der von Kimi Räikkönen soll in zwei Rennen dann Anfang September soll es dann verkündet werden.
Ja, das heißt, bei Ferrari bleiben die Cockpits gleich, bei Mercedes gehe ich dann auch mal davon aus. Ich glaube nicht, dass sie Bottas vom Hof jagen werden. Es gibt auch eigentlich gar keinen Grund dafür, bei Red Bull sowieso nicht. Das heißt, das Fahrerkarussell wird sich in diesem Jahr gar nicht mehr so groß drehen, ne?
Also bei den Top-Teams nicht. Hintenrum bin ich mir nicht so sicher, was da passiert. Da müssen wir uns mal gucken, was mit Sauber los ist, die ja dann ab nächster Saison mit einem neuen Ferrari-Motor, mit einem aktuellen Ferrari-Motor fahren werden. Mal schauen. Das deutet vieles darauf hin, dass da ein Ferrari Junior reinkommt zum Sauber. Also ein Leclerc vielleicht oder Giovinazzi. Und das würde dann aber auch bedeuten, dass dann für Pascal Wehrlein die Tür zu wäre. Und dann weiß man natürlich auch nicht, was passiert bei Renault. Klar, Hülkenberg ist fix, logisch, klar, völlig zu Recht auch. Palmer, da ist es wohl vorbei am Ende der Saison. Also ein Austausch in der Saison wird es wohl nicht geben. Auch das habe ich jetzt so gerüchteweise gehört von Leuten, die da ein bisschen näher dran sind. Das ist wohl eine ganz klare Vertragssituation zwischen Palmer und Renault, also wo auch Geld fließt und geflossen ist. Also da kann man nicht so einfach sagen, du fährst jetzt nicht mehr. Das heißt, da passiert nichts, aber kommende Saison schon. Da gibt es ein paar Kandidaten, die da bei Renault gehandelt werden und da rein könnten. Kubica vielleicht, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eher, dass die schauen, dass sie einen Franzosen ins Cockpit kriegen. Mal gucken, ob das mit Ocon funktioniert, der ja auch einer ist, den man vielleicht gerne bei einem französischen Werksteam hinterm Steuer hätte. Ist allerdings auch einer, der einen Mercedes-Vertrag hat. Aber vielleicht, weil man einen Pascal Wehrlein Cockpit geben möchte, schiebt man da irgendwie hin und her. Ich weiß es nicht. Das ist eine spannende Nummer. Also die Nummer ist höchst interessant im hinteren Bereich, wer wie wo noch unterkommt. Also ein Leclerc zum Beispiel, der ja momentan die GP2 dominiert, den würde ich gerne im Formel-1-Auto sehen. Und ich hoffe, dass das nicht so ist wie bei manch anderem GP2-Meister, der dann, oder Formel-2-Meister, wie es in dieser Saison heißt, der dann versauert und kein Cockpit kriegt.
Ja, die Durchlässigkeit ist da ein bisschen gering, ne? Also das ist mir in den letzten Jahren auch schon aufgefallen.
Wir haben zu wenig Teams, das ist der Punkt. Und wir bräuchten einfach zwei Teams mehr. wenn es zwei Teams mehr gäbe, dann hättest du auch die Möglichkeit, dort Fahrer unterzubringen, weil es ist ja nun mal so, es ist ja nicht mehr so, wie es vor 3 Jahren war, als du sagst, wir haben 2, 3 Hinterbändler-Teams, wo irgendwelche Bezahlfahrer drin sitzen. Es geht ja der Trend dahin, dass sich die Top-Teams B-Teams holen, auch wenn es offiziell keine B-Teams sind, außer jetzt bei Red Bull und Toro Rosso. Aber wenn man jetzt mal schaut, was Ferrari vorhat mit Sauber, dann geht das schon in Richtung B-Team. Und bei Mercedes, die stecken ihre Fahrer ja auch irgendwo rein, also Force India oder Sauber, in dem Fall Pascal Wehrlein. Da liegt auch der Verdacht nahe, dass so ein Team gerne, so ein Top-Team gerne sagt, okay, dann unterstützt mir halt ein Kundenteam extrem und der Preis für günstigere Motoren ist dann halt, junge Fahrer von uns dort irgendwie die Möglichkeit zu geben, Formel 1 Luft zu schnuppern, was natürlich auch wichtig ist, denn wir haben ja seit etlichen Jahren schon keine Testmöglichkeit mehr für junge Fahrer, die dann kalt in die Formel 1 kommen müssen. Insofern wäre das eigentlich genau der richtige Weg. Also einfach nochmal 2 Teams irgendwie her an den Start, was allerdings mit Sicherheit 2 Jahre dauert, bis wir soweit sind. Und dann hast du auch mehr Platz für Nachwuchsfahrer.
Also wenn ihr dafür das nötige Kleingeld habt, ja, Formel 1 Team, vielleicht wäre das was für euch.
um hinten mitfahren zu können, 100 Millionen.
Ja? Bitte.
Das muss man im Jahr aufbringen.
Unsere Hörer werden das haben.
Aber letzter.
Hauptsache mitfahren. Dabei sein ist alles, Sascha. bei Toro Rosso wird es, glaube ich, auch noch ganz interessant. Also für mich ist die Personalie Daniel Kwiat halt alles andere als sicher für die kommende Saison. Der Mann hat mehr Strafpunkte als Punkte in der WM-Wertung aktuell. Und das wirkt alles immer so ein bisschen unglücklich. Carlos Sainz ist mittlerweile so ein bisschen der Lothar Matthäus der Formel 1 geworden. Der bringt sich immer bei anderen ins Gespräch, aber es wird nichts. Was siehst du bei Toro Rosso nächstes Jahr so oder im Laufe der Saison noch kommen? Glaubst du auch zwischen Sainz und Kwiat wird es noch weiter Knatsch geben?
Ja, ich glaube schon. Also da gibt's das denke ich schon. Ich meine, der Unterschied ist nur, dass Sainz einen gültigen Vertrag hat für kommendes Jahr und Kwiat nicht. Ja. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Kwiat durch den Rost fällt und Pierre Gasly dann dort fahren wird, der ja auch amtierender noch GP2-Meister ist. Den sehe ich da eigentlich ziemlich deutlich. Also ich glaube, dass die Zeit des Russen vorbei ist, außer man sagt, man kriegt irgendwelche Gelder von den Russen, dass es wichtig ist, dass da ein Russe in der Formel 1 ist. Keine Ahnung, das weiß ich allerdings nicht. Ich weiß auch nicht, inwieweit der Marketingwert von Dani Kwiat für Red Bull wichtig ist in Russland. Darf man ja auch nie unterschätzen, sowas. Das ist ja auch oft eine Überlegung, warum der ein oder andere fährt und der andere eben nicht. Aber ich glaube auch, dass das mit Kwiat dem Ende entgegengeht. Und bei Sainz ist es so, der hatte sich auch bei Renault ins Gespräch gebracht, jetzt ist er wieder zurückgerudert. Da ist es halt so, dass der Vater wohl großen Einfluss drauf hat, was da passiert mit dem Sohnemann und da auch jetzt nicht irgendwie ein Blatt vom Mund nimmt und da auch deutlich rumpoltert. Ist übrigens mit Vater Verstappen genau das Gleiche. Also ja. Die Väter sind momentan bei Red Bull nicht so gern gesehen im Motorhome.
Wenn wir über den hinteren Bereich sprechen und Fahrer, wo wir noch nicht genau wissen, was sie machen, dann müssen wir leider ja eigentlich über Fernando Alonso sprechen, denn der McLaren, man steigert sich, ja, man kann aber auch nicht davon sprechen, dass es eine super erfolgreiche Saison ist. Fernando Alonso ist aber so ein bisschen das große Unbekannte für die nächste Saison. Und es gibt immer wieder diese Gerüchte, macht er Indy, geht er nach Amerika, bleibt er vielleicht bei McLaren. Was auf jeden Fall zu sein scheint, ist, er hat noch Bock auf Formel 1. Er könnte ja eigentlich auch bei McLaren bleiben.
Ja, ja. Ja, der bleibt auch. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass der bleibt. Auch in der Mangelung an Alternativen. Also zum einen hat er Bock auf Fahren noch. Und das mit der Indy ist halt auch so eine Geschichte. Ich meine, das Indy 500 ist mega. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist eine großartige Veranstaltung, die allen Fahrern der Welt Spaß machen würde und auch Spaß macht. Aber was da halt dann noch dabei ist, wenn man halt eine ganze Saison IndyCar fährt, ist halt doch eher ein bisschen dürftig. Also man muss sich nur mal die Zuschauerzahlen angucken. An der Strecke, das ist sehr übersichtlich. Also wenn man von der Krise gesprochen hat bei der Formel 1, dann ist die IndyCar, was Zuschauerzahlen anbelangt, ja in nirgendwo. Also das ist Wahnsinn. Da ist wenig los. Ich habe mich jetzt kürzlich auf dem Flug, wo war es denn? Jetzt nach Budapest, habe ich mich mit dem Physio von Alexander Rossi unterhalten. Den kenne ich, das ist ein Spanier, war früher der Physio von Guido van der Garde. Den kenne ich persönlich und ich habe den zufällig eben im Flugzeug getroffen, da saß er neben mir und ich habe gesagt, Mensch, was machst du denn gut? Bist du jetzt nicht beim Rossi irgendwie in Amerika? Da sagt er, nee, er hat jetzt aufgehört, er macht jetzt wieder Formel 2 Fahrer bei Racing Engineering. Sag ich, ja, warum? Da sagt er, ja, ganz ehrlich, die eine Saison war super, das war großartig und das Indy 500 war ein unfassbares Erlebnis. Aber was bei den anderen Rennstrecken los ist, es ist eher sehr, sehr langweilig. Da ist nichts los, da ist nichts geboten, da passiert gar nichts. Und der kann es beurteilen, weil er eben die ganze letzte Saison IndyCar mitgemacht hat. Und wenn das schon so jemand sagt, der als Physio dort arbeitet, dann weiß ich nicht, wie das dann auch für einen Fahrer dann ist. Also muss ja auch mal gucken, wer da mittlerweile fährt, ohne jetzt den Herrn zu nahe zu treten, aber das ist nicht das, was der Alonso, glaube ich, braucht, ein ganzes Jahr lang. Einmal so ein Indy 500, ja, definitiv, aber ganze Saison sich da durchquälen als Alonso, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich.
Formel 1 ist halt immer auch noch, hat auch höhere Strahlkraft. Das macht einfach, glaube ich, auch mehr Spaß.
Ja, na, er braucht ja das auch, ne?
Ja, eben.
Also was will er denn, wenn da 5.000, 6.000, 10.000 Menschen auf der Tribüne stehen und er fährt da vorbei, ja, also... Er braucht ja das Bad in der Menge. Das ist ja das, was er unter anderem, was für ihn ja auch, glaube ich, so ein Antrieb ist. Und auch die Autos machen ihm ja jetzt hier Spaß. Es ist ja nicht so, dass die Autos hier schlecht sind. Ganz im Gegenteil. Ja. Wenn man jetzt mal wirklich die Autos vergleicht, ein IndyCar und ein Formel-1-Auto, ein Fahrer fragt, die beides kennen und gefahren sind und sich wirklich auskennen. Jetzt nicht wir als Zuschauer, Journalisten, die das von außen betrachten. Dann ist ganz klar, die Antwort weiß ich, was das bessere Auto ist. Das ist Formel-1-Auto. Hundertprozentig.
Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit blindenfußball.net. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Lance Stroll, junger Fahrer, war belächelt, muss man ganz ehrlich sagen, zu Beginn der Saison. Dann hat er in Kanada wichtige Punkte geholt, für sich auch in seinem Heimrennen. In Baku sensationell aufs Podium gefahren und seitdem hängt er wieder so ein bisschen durch, aber das macht in meinen Augen nicht viel. Wie bewertest du die aktuelle Leistung von Lance Stroll diese Saison?
Ja, der hat sich gesteigert von Rennen zu Rennen, klar. Hat auch zu Recht schon jetzt Punkte geholt. In Baku hatte er ein bisschen Glück, dass das so ging, aber meine Güte, das gehört auch dazu. Ich würde jetzt nicht komplett meine Meinung ändern über ihn. Also ich glaube, dass die Formel 1, dass er nicht zu den besten Formel 1-Fahrern gehört, die wir haben. Er ist aber auch nicht so untalentiert, wie man vielleicht am Anfang gedacht hat.
Ja, genau.
Er ist ja immerhin auch Formel 3-Meister geworden, ne? Muss man ja auch erstmal werden. Auf der anderen Seite ist ihm natürlich auch, gut, dafür kann er nichts, der Weg dorthin schon in vielen Bereichen leicht gemacht worden. Aufgrund dessen, dass sein Vater halt ja mal ein Team kauft, mal da Übungszeit für ihn finanziert, wo wir wieder beim Thema waren mit Testverbot für junge Nachwuchsfahrer. Das sind natürlich schon dann Dinge, die es einem dann leichter machen, dort Fuß zu fassen. Aber du musst es erstmal hinkriegen, du musst so ein Auto natürlich auch erstmal fahren. Und dafür macht er das echt gut. Und das ist mit Sicherheit eine fantastische Leistung. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch gesehen, in der Quali in Budapest, da kommt ein Paul Di Resta, der 3,5 Jahre nicht mehr im Auto saß, richtig, und eigentlich draußen war und ist nur 7/10 langsamer in 11 Runden als derjenige, der die komplette Saison fährt, Vorbereitungsprogramm macht etc. Und die Tests auch fuhr. Das zeigt auch natürlich mal ganz klar, welches Talent, von welchem Talent wir da sprechen, wenn ein Paul Di Resta sich da reinsetzt und ist nur so wenig langsamer als ein Lance Stroll. Also ich finde, das war, finde ich, eher noch eine größere Leistung von Paul Di Resta, als dass er da jetzt einen Sauber hinter sich gelassen hat in der Qualifikation.
Ja gut, die lässt man im Zweifel ja immer mal einen auf jeden Fall hinter sich. Sauber ist ein gutes Stichwort. Kommen wir mal zu Pascal Wehrlein. 5 starke Punkte geholt für Sauber. Hat mit Monisha Kaltenborn allerdings einen wichtigen Fürsprecher für sich im Team verloren. Wisst jetzt natürlich nicht, wie die Situation mit ihm und Frederik Vasseur sich entwickelt, aber du hast es ja gerade auch schon gesagt. Sollte es so sein, dass Ferrari sagt, wir hätten gerne einen Ferrari Junior hier drin. Wir wissen, dass Marcus Ericsson als Schwede da einen gewissen Bonus hat, weil wir ja einen schwedischen Investor da bei Sauber mit im Boot haben. Eine ziemlich bittere Situation für Pascal Wehrlein, der, muss man einfach sagen, finde ich, und da muss ich meine Meinung ein bisschen revidieren, gute Leistung zeigt und auch mal Kanten gezeigt hat, was mir in den letzten, im letzten Jahr auch hin und wieder bei ihm doch mal gefehlt hat.
Ja, das Problem im letzten Jahr war, glaube ich, dass er auch den Teamkollegen immer jederzeit so extrem im Griff gehabt hat und sich gedacht hat, naja, der Weg wird schon irgendwie geebnet sein, jetzt muss er mehr beißen, ne, weil er auch weiß, meine Zukunft in der Formel 1 hängt vielleicht am seidenen Faden. Ja, also ich glaube, die Zukunft bei Sauber ist relativ trüb, kann mir nicht vorstellen, wenn das so bei Ferrari durchgezogen wird, wie man das so hört zwischen den Zeilen, auch wenn Frederic Vasseur, ich habe ihn in Budapest habe ich ihn, glaube ich, interviewt, genau da war er da, wie das jetzt ist mit der Vertragssituation und so weiter und er da gelacht hat, aber ich glaube, dass da halt Sauber auch nicht so viel mitreden kann, wenn sie den Ferrari-Motor kriegen und sie kriegen erstklassiges Material und müssen weniger zahlen etc. Und man kriegt einen Fahrer wie Leclerc, über dessen Qualität wir nicht streiten brauchen, glaube ich, dass dann das relativ wurscht ist, was mit Pascal Wehrlein ist aus Sicht von Sauber. Also die müssen das nehmen, was für sie das Beste ist. Und da wäre das Paket Ferrari-Leclerc natürlich ein großartiges. Und inwieweit Ferrari als Motorenlieferant dann auch zulassen würde, dass da ein Mercedes-Fahrer, der Pascal Wehrlein nach wie vor noch ist, dann im Auto sitzt und natürlich auch Details über den Motor dann mitkriegt, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Deswegen hast du recht, das wird dünn für ihn bei Sauber. Aber es gibt ja noch andere Optionen. Also wer sagt denn, dass die Fahrerpaarung Perez-Ocon bleibt? Bei Force India zum Beispiel. Ja. Weiß man ja nicht. Oder ob die Fahrerpaarung Massa-Stroll bleibt bei Williams. Also gerade jetzt Massa, weißt du ja nicht. Wer weiß, was da passiert. Also das sind die zwei Optionen. Also ich glaube, dass da Pascal Wehrlein nur in Zukunft in einem Auto sitzen wird, wo ein Mercedes-Motor im Heck ist. Das glaube ich. Die Frage ist halt nur, welche von beiden ist dann wird entweder ein Williams oder ein Force India und ich tippe da eher auf ein Force India, weil gerade wenn wir jetzt wieder bei finanziellen Ersparnissen sind, sind natürlich dann die von Force India am ehesten zu packen aus Sicht von Mercedes, wenn sie denn Pascal Wehrlein weiter unterstützen wollen. Daran hängt natürlich auch. Und wenn Mercedes sagt, jawohl, das wollen wir wollen, dass der fährt, Force India, das ist jetzt euer neuer Fahrer und dafür kostet euer Motor weniger, dann wird Force India da zugreifen.
Mit einem Jahr Verspätung, ne? Denn eigentlich hat er sich ja Hoffnung, in diesem Jahr da zu sitzen. Aber
dann
kommen wir vielleicht zu Force India, denn Force India ist für mich die größte Überraschung der Saison. Auch in der Art und Weise, wie zuverlässig der Wagen ist. Insgesamt nur 3 Ausfälle in dieser Saison bislang für Ocon und Perez. Und gerade Esteban Ocon gefällt mir richtig gut. Und viel wurde ja darüber gesprochen, warum haben sie Ocon vorgezogen vor Pascal Wehrlein bei Force India. Da gab es ja immer so ein bisschen so dieses aus dem Busch kommende Ocon sehen sie als ein wenig talentierter, ein wenig schneller. Jetzt könnte man eigentlich sagen, alles richtig gemacht, Mercedes. Denn Ocon ist für mich einer der Entdeckungen der Saison.
Ja, aber wenn man seinen Werdegang so ein bisschen verfolgt, ist es jetzt nicht so ganz überraschend, weil Ocon ja auch derjenige war, der Max Verstappen geschlagen hat in der Formel 3. Also das zeigt ja auch schon ein bisschen was. Ne? Also Ocon ist ja ein großartiger Fahrer, schon in jungen Jahren gewesen. Und Mercedes wird an ihm festhalten, außer, wie gesagt, Renault sagt, wir wollen den Ocon haben und zahlen dafür vielleicht auch was. Und Mercedes sagt, wir brauchen einen deutschen Fahrer als Nachwuchshoffnung oder als zukünftigen Star. Da hängt viel von Mercedes ab, also was das anbelangt, glaube ich. Und von der Mercedes-Führung. Was sagt Toto Wolff? Niki Lauda ist da eher, glaube ich, zweitrangig. Ich glaube, es hängt sehr viel von Toto Wolff ab, was da gemacht wird, auf der Ebene. Also er ist die Schlüsselfigur in diesem Ganzen. Und wenn Toto Wolff sagt, wir werden nur noch den einen Fahrer unterstützen und den anderen fallen lassen, weil darauf wird es hinauslaufen. Es ist ein Zweikampf zwischen Ocon und Wehrlein in der Gunst von Mercedes. Und daran wird sich dann im Endeffekt dann alles bewegen, wer weiter in der Formel 1 Erfolg haben wird und mit Mercedes und wir nicht. Also die Tür für Ocon wird auf keinen Fall zu sein, weil wenn Mercedes sagt, wir wollen ihn nicht mehr, dann wird ihn Renault mit Kusshand nehmen.
Ja, und für Wehrlein wäre es natürlich ein super GAU.
Ne? Und für Wehrlein wäre es, ja genau, und sie hätten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen bei Renault, weil sie hätten nämlich einen super Fahrer
ja.
und auch noch einen Franzosen.
Ja, gute französische Fahrer sucht man natürlich auch bei Renault, auch wenn Pierre Gasly natürlich da interessant wäre vielleicht, ne?
Ja, aber der, das glaube ich nicht, da hat Red Bull die Hand drauf, also den werden sie nicht hergeben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich finde das ganz
interessant. Also da bin ich mir ziemlich sicher, also zumindest nicht nächstes Jahr, also der wird
ja.
der wird Toro Rosso fahren.
Wenn das nicht ausplaudert vorher. Dann sagt Helmut Marko, nee, das machen wir nicht. Ich finde das ganz interessant. Wir haben ganz oft diese Saison nicht in allen Teams, aber diese Scharmützel zwischen Teamkollegen. Und Perez und Ocon hatten die auch schon einige Male, haben sich auch schon gegenseitig Punkte gekostet, gute Ergebnisse gekostet. Sergio Perez ist auch so ein Fahrer, dem ja immer nachgesagt wird, er würde gerne mal in ein großes Cockpit. Sein Wunsch ist, glaube ich, Ferrari. Ich bezweifle, dass das irgendwann eintreten wird für ihn. Aber so unter Druck gesetzt hat ihn ja, fand ich, noch nicht mal Nico Hülkenberg die letzten Jahre so richtig. Wie es jetzt so kommt.
Ja, naja, es ist anders, ne? Also man muss da, glaube ich, unterscheiden zwischen fair miteinander umgehen und unfair miteinander umgehen. Und ich finde jetzt so, ja. wie jetzt die beiden Force India teilweise miteinander umgehen, das ist unfair. Also das ist jetzt nicht wirklich okay. Das war bei Hülkenberg und bei Perez anders. Da war es auf einer fairen Ebene. Und ich glaube, dass der Kampf zwischen Hülkenberg und Perez ähnlich war, was die Qualität anbelangt, wie der zwischen Ocon und Perez. Aber die Art und Weise, wie dieser Fight ausgetragen wird, ist schon ein anderer. Es ist deutlich härter, wie die beiden gegeneinander fahren. Also das gab es halt bei Hülkenberg und Perez eben nicht. Und sie haben halt Glück, es gab nur diesen einen Vorfall in Baku, wo es wirklich gescheppert hat, also so extrem gescheppert hat, wo sie dann trotzdem in die Punkte gekommen sind. Aber lass die mal extrem ausfallen und es gibt keine Punkte für beide, dann glaube ich, wird es bei Force India auch nicht mehr so gern gesehen und gutiert. Also ich glaube, dass da noch einiges schwelt bei den Rosonen und dass es da noch krachen wird im Laufe der Saison. Das bin ich mir ziemlich sicher. Und bei Perez, die Zukunft, ja, der träumt viel, aber ich glaube nicht, dass es sich dann auch erfüllen lässt, weil die Cockpits, die guten, sind zu, nachdem, so wie ich eben weiß, Räikkönen unterschrieben hat und unterschreiben wird bei Ferrari, müsste er noch ein Jahr warten, bis da ein Platz frei wird. Und dann, glaube ich, setzt Ferrari eher auf die eigenen Fahrer wie den Leclerc, weil der Perez wird jetzt auch nicht jünger.
Das stimmt, das stimmt. Oder Giovinazzi, ein italienischer Fahrer im Mercedes, ach, im Ferrari. Mercedes,
ja, bitte. Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, so von der Qualität her müssen wir nicht drüber reden, wer da der Bessere ist. Ne? Also da ist Leclerc klar der Bessere, der Stärkere als Giovinazzi. Denn Giovinazzi hat natürlich auch in seinen paar Einsätzen, die er hatte, schon auch ein bisschen Kleinholz produziert. Ne? Also mit Haas, jetzt mit Sauber am Anfang der Saison, zweimal in China. Also der hat schon auch ein paar wilde Abflüge gehabt. Gemessen an seinen Kilometern ist der, glaube ich, gerade was die Kosten, das Kostenverursachen anbelangt, ganz weit vorne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Erwischst du dich manchmal dabei, dass du so ein bisschen im Kopf herumspinnst, was wäre, wenn Gilles Bianchi noch unter den Fahrern weilen würde, unter uns weilen würde? Wie das im Fahrerfeld dann aussehen würde?
Nee, ehrlich gesagt nein.
Weil manchmal habe ich das, dass ich dann denke so, wo würde Gilles Bianchi jetzt fahren? Weil dann würde das Gefüge natürlich ein bisschen verschoben sein, noch ein bisschen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er bis jetzt sogar schon im Ferrari sitzen würde.
Das kann durchaus sein. Ja, weiß ich. Keine Ahnung. Also da
ist alles Spekulation.
Ja, weiß ich nicht. Durchaus möglich. Man könnte auch sagen, was wäre passiert, wenn Kubica keinen Rallye-Unfall gehabt hätte, wäre er dann schon Weltmeister? Wäre Vettel überhaupt viermal Weltmeister geworden? Also, weißt du, nee, da habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht.
Als letzten Fahrer kommen wir vielleicht auf Nico Hülkenberg noch zu sprechen, der mit seinem Teamkollegen gar keine Probleme hat, außer dass er zu langsam ist und nicht gefordert wird, wenn man das mal so böse sagen will. Für Nico Hülkenberg dagegen hin und wieder mal viele technische Probleme, dann in Baku ein blöder Unfall, als er da in die Wand touchiert hat und seine Aufhängung gebrochen ist. Dann jetzt der Vorfall mit Kevin Magnussen, wo er in einem Live-Interview von Kevin Magnussen einfach mal ins Bild gegangen ist, ihm gesagt hat, dass er der unsportlichste Fahrer im Feld ist. Ist das bei Nico Hülkenberg gerade jetzt mit Kevin Magnussen auch so ein bisschen das Zeichen gewesen, wie gefrustet der dann doch ist darüber, dass der Renault nicht die Performance hat, die er sich wahrscheinlich dann innerlich doch gewünscht hätte?
Oh, da muss ich jetzt widersprechen. Also finde ich ehrlich gesagt nicht, dass der Renault unterperformt. Also der wäre ja eigentlich ohne die Getriebestrafe so um Platz 6 herumgefahren. Das muss man sagen. Also der hatte den Getriebewechsel jetzt in Budapest und musste von 12, glaube ich, starten und hatte dann einen beschissenen Boxenstopp, um es mal ganz knallhart zu sagen. Ja. Und das hat ihn halt weiter nach hinten gebracht. Da kam er dann nicht vorbei. Also wenn man die Zeiten mal genau analysiert, die er fuhr, dann ist er vorne mit dabei. Also, und er war in Silverstone ja auch schon Sechster. Und das ist ja eine komplett andere Strecke. Das bedeutet eigentlich, dass das Auto gut funktioniert auf zwei verschiedenen Pisten. Also ich glaube nicht, dass der jetzt gefrustet ist. Ganz im Gegenteil, der ist eigentlich super zufrieden, wie das läuft bei Renault. Also wenn ich mich mit ihm unterhalte, auch da, kleine Anekdote, am Hinflug nach Budapest war auf demselben Flieger wie ich. Und da hatte ich den Physio noch nicht getroffen. Da saß ich mit ihm zusammen und ich habe mich mit ihm bestimmt 20 Minuten, eine halbe Stunde unterhalten, um für verschiedene Dinge. Eben auch um diese Renault-Geschichte und also der ist super happy.
Okay.
Dem geht's da gut. Und das mit Magnussen ist einfach eine Geschichte, die, da frag mal im Fahrerlager die Fahrer, was die von Magnussen halten. Also du wirst so relativ von vielen die gleiche Meinung hören. Und dass er da mal hingeht und sich bei ihm beschwert, das zeigt nur, dass es ihn total langweilt, was da halt gerade mit dem abgegangen ist. Und ich finde es ja gut, dass sie da Regung zeigen, dass sie da Emotionen zeigen, die Fahrer. Man muss natürlich jetzt nicht immer so darauf reagieren, verbal, wie das jetzt der Magnussen gezeigt hat, aber die Art und Weise, wie er da redet vor laufender Kamera, zeigt auch, was für ein Typ der Magnussen ist. Also ich finde, er hat sich dadurch halt komplett demaskiert, so in der Art zu antworten, zeigt jetzt nicht unbedingt, dass man jemand ist, der rücksichtsvoll mit anderen umgeht, ne? Um es mal so zu sagen.
Aber die Emotionen sind wichtig für die Formel 1, finde ich. Also das kann man, glaube ich...
Nein, die Emotionen sind, natürlich sind die wichtig, aber es ist immer die Frage, wie man darauf reagiert.
Ja,
also man kann ja Emotionen zeigen, ohne jetzt unflätig zu reden, ne? Also man kann ja auch anders darauf reagieren. Also das kann man anders machen. Aber wenn man aus der Situation heraus so reagierst, dann weißt du, wie der Mensch normal tickt, finde ich, weil er konnte ja damit nicht rechnen, dass Hülkenberg da auf ihn zukommt und ihn da jetzt so angeht.
Das war.
Und ja. wenn das seine ersten Gedanken sind und die ersten Worte sind, die ihm dazu einfallen zu so einer Situation, dann weißt du, wie er ist. Also finde ich. Also das ist das, was ich, glaube ich, daraus ziehen würde.
Ist was dran. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ist ein guter Punkt. Bringt mich jetzt auch gerade ins Nachdenken. Werde ich mal, ist wirklich, du hast vollkommen recht. Es ist halt, ja, siehst du mal, ne, was, das ist gut, dass wir miteinander sprechen und du das mal sagst.
Nein, das ist jetzt Küchenpsychologie, keine Ahnung, aber das ziehe ich daraus. Also, wenn das die ersten Worte sind, die Ihnen dazu einfallen, dann zeigt das alles, wie er tickt und dann zeigt es auch, dass wohl Hülkenberg recht hat mit seiner Aussage. Das auch wenn das jetzt nichts auf der Strecke ist.
Das ist wahr. Kurzer Ausblick noch zum Ende, Sascha. Du hast vorhin gesagt, Red Bull wird stärker. Glaubst du, in der zweiten Saisonhälfte werden sie wieder so einen Spurt hinlegen wie letzte Saison?
Davon ist auszugehen. Also ich glaube schon. Also es hängt natürlich, wie gesagt, in der Strecke. Es hängt ja von den Strecken ab. Also Strecke wie Singapur zum Beispiel, da wird der Red Bull gut sein. Da kann man, glaube ich, davon ausgehen. Ich glaube auch nicht, dass die so super chancenlos sind in Spa jetzt. Hatten wir auch schon Rennen, dass sie mit sehr wenig Flügel da unterwegs waren und großartige Erfolge erzielt haben. Da waren sie ja teilweise mit dem Monsterflügel unterwegs, also mit dem kleinsten Heckflügel, den man irgendwie hat. Aufgrund der Tatsache, dass sie halt sonst genügend Antriebsdruck generieren mit ihrem Auto. Das heißt, der Nachteil auf der Gerade oder Eau Rouge hoch wird dann nicht so groß sein. Da können wir uns drauf gefasst machen, dass da von Red Bull was kommt und dass das für Mercedes und für Ferrari bei manchen Strecken knifflig wird. Und es nicht so ist, dass wir bloß zwei Farben dort vorne haben. Und es wäre jetzt in Budapest auch so gewesen, wenn die zwei sich nicht gegenseitig oder die zwei, wenn Max Verstappen Daniel Ricciardo nicht abgeschossen hätte und selbst die Durchfahrtsstrafe bekommen hat oder diese 10-Sekunden-Strafe bekommen hätte. Weil auch da lohnt sich der Blick aufs Endklassement und aufs Tableau, wie viel Abstand hatte Verstappen auf den Führenden und dann stellen wir fest, upsala, das waren ja gerade mal nur 14 Sekunden.
Ja, das war nicht viel.
Jetzt rechnen wir mal die 10 Sekunden Strafe, die er bekommen hat, ab. Dann sind es nur knapp 4 Sekunden zwischen dem Sieger und dem Verstappen der Verstappenzeit lag. Was heißt, er wäre da voll dabei gewesen vorne im Kampf ums Podium. Was auch wiederum heißt, dass es für Vettel eng hätte werden können vielleicht, weil der Verstappen noch mehr Druck ausgeübt hätte auf das havarierte Auto etc. pp. Also es war fürs Rennen eigentlich richtig schade, dass es diesen Red Bull internen Vorfall gab.
Und natürlich muss ich jetzt kurz vor Schluss, und wir werden hoffentlich bis zum Ende der Saison auch nochmal miteinander sprechen hier, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wer wird Weltmeister?
Also wenn man jetzt mal genau die Strecken anguckt, also das jetzt zu sagen, ist echt schwer.
Ich weiß, deswegen frage ich dich.
Das ist wie beim Roulette, ja, rot oder schwarz.
Ja.
In dem Fall tippe ich auf rot.
Okay. Gut, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns. Es hat mir wie immer wirklich viel Spaß gemacht. Und wer mehr von dir hören will, der sollte Sky abonnieren und dann die Formel 1 gucken. Und wer mehr von dir lesen will, der kann es bei Twitter tun. @sky_sascha_r ist da die Adresse, unter der ihr ihm folgen könnt. Mein Name ist Kevin Scheuren, wenn ihr mir folgen wollt, @ks_0811. Und es lohnt sich immer mal wieder auf unsere Facebook-Seite zu gucken, die auch zu liken, uns bei iTunes zu abonnieren und dort zu rezensieren, das wird uns freuen. Und bald dann der Live-Podcast, wo ihr die Möglichkeit habt, mit uns zu sprechen, anzurufen und dann über die Formel 1 zu quatschen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuhören, bedanke mich bei dir, Sascha, fürs Mitmachen und wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.